Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Krieg führt Putin ja schon sehr lange gegen die Ukraine. Die Krim haben seine Truppen 2014 annektiert und seit einem Jahr führt er Krieg gegen die gesamte Ukraine. Trotzdem, das schreiben Gesine Dornblüt und Thomas Franke in ihrem aktuellen Buch, trotzdem sei es falsch, den Krieg gegen die Ukraine als Putins Krieg zu bezeichnen. Warum? Darüber spreche ich mit Gesine Dornblüt. Hallo.
Hallo.
Ja, warum ist das nicht Putins Krieg? Ist er denn nicht die treibende Kraft dahinter?
Er mag die treibende Kraft sein, aber er ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern Putin ist groß und mächtig geworden mit Hilfe des russischen Volkes, der russischen Bevölkerung. Deswegen finden wir es angemessener, tatsächlich von Russlands Krieg zu sprechen. Und wir sehen ja jetzt auch, dass es keine nennenswerten Proteste gegen den Krieg gibt. Und es liegt unserer Auffassung nach nicht nur an den Repressionen und daran, dass es eben gefährlich ist, gegen den Krieg zu protestieren, sondern es liegt unter anderem daran, dass es in Russland und auch schon in der Sowjetunion nie eine nennenswerte Antikriegsbewegung gegeben hat.
Und deswegen haben Sie eben kein weiteres Buch über Putin geschrieben, sondern eins über die ja toxische Gesellschaft, schreiben Sie. Und dieses Urteil, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also Sie beide, Gesine Dornblüt und Thomas Franke, Sie beobachten die russische Gesellschaft und die Politik ja schon lange. Jahrzehnte eigentlich, muss man sagen, waren viele Jahre auch als Reporter in Moskau, in Russland unterwegs, auch hier für Deutschlandfunk Kultur. Wann waren Sie das erste Mal da?
Das allererste Mal war ich als Schülerin da, 1985 oder 86. Ich habe ja in der Schule schon Russisch gelernt als dritte Fremdsprache. Das war also noch Sowjetunion. Und dann war ich als Studentin da und gemeinsam mit meinem Partner Thomas Franke dann 1992, wenn ich mich recht erinnere.
Im Buch steht, glaube ich, 91.
Schon 91. 91. Oh, man kommt oder richtig durcheinander über
zumindest
die lange
Zeit. Kennen Sie da, das ist so Ihre älteste russische Freundin, schreiben Sie, Mascha. Die haben Sie zumindest 91 kennengelernt.
Das ist richtig. Und dann hat es aber noch ein bisschen gedauert, bis wir gemeinsam das erste Mal als Journalisten gefahren sind.
Okay, diese Mascha, die ist eine wichtige Figur für das Buch, die taucht immer wieder auf. Die ja, hat so die späte Armut der Sowjetunion kennengelernt, die hat die Umbrüche durchgemacht, die Hoffnungen, dann auch die Enttäuschungen. Was ist Mascha für eine Frau?
Mascha ist, wenn ich es jetzt mal runterbreche, durch und durch Komsomolzin. Also der Komsomol war ja die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und sie kommt aus einfachen Verhältnissen und für sie war das so eine Art Zuhause. Sie ist da aufgeblüht, sie ist ein wahnsinniges Organisationstalent, sie hat Folkloretänze betrieben als Jugendliche, viel Sport gemacht. Und bis heute organisiert sie gerne. Ihr größtes Glück ist, wenn sie bei Massenveranstaltungen zum Beispiel kocht für die Polizei oder sowas. Und sie ist ein herzensguter Mensch, aber sie sieht viel Staatsfernsehen und sie hängt im Grunde dieser sowjetischen Zeit nach und ist nie so richtig in der freien russischen Gesellschaft, die es ja auch nur sehr, sehr kurz gab in den 90ern, so ein kurzes Fenster, nie richtig angekommen.
Das heißt, wie hat Mascha reagiert, als Putin die Krim annektiert hat? Wie hat Mascha reagiert, als er dann vor einem Jahr die ganze Ukraine überfallen hat?
Sie hat, das weiß ich, sich engagiert für Geflüchtete aus dem Donbass. Das waren dann aber 2014 eben Menschen, die geflohen sind Richtung Russland. Und das war eben eingebettet damals in dieses Verständnis, die fliehen vor den in Anführungsstrichen ukrainischen Nationalisten. Und jetzt war es so, dass sie noch am 23. Februar 2022, also am Vortag des groß angelegten Angriffs, bei Facebook was gepostet hat über den Tag der Vaterlandsverteidiger. Das ist ja ein Feiertag in Russland, der den Streitkräften und den Uniformierten gewidmet ist. Und da hat sie ihnen einen großen Dank ausgesprochen dafür, dass sie Russland verteidigen. Und das, ehrlich gesagt, habe ich gesehen. Und daraufhin habe ich dann sie lange nicht kontaktiert, weil ich gar nicht wusste, wie ich mit ihr umgehen soll, wie ich das Gespräch führen soll. Und gerade so auch auf die Distanz, ne, nicht von Auge zu Auge unter Freunden, ist das natürlich schwierig.
Nun hat Mascha selber einen Sohn. Und im Herbst kam dann der Tag, an dem Putin die Mobilmachung ausgerufen hat. Wie hat sie dann darauf reagiert?
Da war ihr Sohn schon im Ausland, rechtzeitig oder kurz danach tatsächlich. Und sie verdrängt das. Sie sagt, sie schreibt dann, wir müssen die Noosphäre mit positiven Gedanken füllen.
Die was Sphäre?
Die Noosphäre, das ist irgend so ein Konstrukt eines Philosophen oder Denkers, sehr populär zurzeit offensichtlich auch in Russland. Und sie sagt, man müsse irgendwie diese ganze Sphäre mit guten Gedanken füllen. Also das ist wirklich eine Realitätsflucht bei ihr.
Im Buch lese ich das so, der Sohn kommt also mit Hilfe des Vaters außer Landes, um nicht in diesen Krieg gehen zu müssen, und die Mutter kocht Gemüse ein, pflanzt Rosen und entdeckt als neues Hobby das Eisklettern.
Richtig.
Das erklärt, wenn wir jetzt mal so ganz gewagt diese Figur, diese Frau der Mascha als Sinnbild nehmen, das erklärt vielleicht ein bisschen, weshalb sie schreiben an einer Stelle, das ist nicht nur Putins Krieg, das ist der Krieg dieser ganzen Gesellschaft, aber die Russen sind nicht fanatisch, sie sind apathisch.
Genau, es gibt eine sehr, sehr feste Überzeugung in Russland darüber, dass man nichts verändern kann in der Politik und nichts bewirken kann so richtig. Und das ist mir auch im Gespräch mit Mascha und ihren Freunden einmal klar geworden, vor Jahren schon. Da ging es mal wieder um Wahlen, und diese Freunde, die sind eigentlich liberaler eingestellt. Die haben aber gesagt, sie gehen wahrscheinlich auch nicht zur Wahl, wählen auch nicht die Opposition, weil es würde sowieso immer nur einiges Russland und Putin gewinnen. Und da ist so eine tiefe Enttäuschung und Überzeugung und Resignation schon, dass die Wahlen ohnehin so zurechtgedreht werden, dass es keine Veränderung geben wird.
Also da ist auch was dran, oder?
Ja, und das sitzt wirklich sehr tief. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch die Machthaber das bewusst wirklich so unverschämt die Wahlen fälschen, um auch zu signalisieren, eure Meinung, die ist uns eigentlich egal.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, das ist nicht Putins Krieg. Inwiefern ist das aber, was Sie gerade beschrieben haben, Putins Gesellschaft?
Ja, Putin hat diese Eigenschaften ausgenutzt und weiter ausgebaut. Also die Passivität, die Überzeugung, eben nichts ändern zu können, der Glaube, dass nur Putin was Gutes bringt. Also allein diese jährlichen Fernsehsprechstunden, bei denen dann irgendwelche Leute aus irgendwelchen Dörfern oder Kleinstädten sagen, sich beschweren, dass der Spielplatz kaputt ist oder dass die Straßen kaputt sind voller Schlaglöcher. Und dann hat Putin Jahr um Jahr die zuständigen Bürgermeister oder Gouverneure zusammengestaucht, und am nächsten Tag kam ein Bautrupp und hat entweder den Spielplatz aufgestellt oder die Straßen repariert. Und dadurch hat sich dieses Bild nochmal verfestigt, oder die Überzeugung, dass eben Putin entscheidet. Und er hat aber bewusst aufgebaut auf, ich würde sagen, ja, gesellschaftlichen Grundzügen, die für eine gewisse Bereitschaft oder Apathie auch gesorgt haben. Also da ist einmal ein tief verwurzeltes imperiales Bewusstsein innerhalb der russischen Bevölkerung, insbesondere in Moskau und unter Eliten in den großen Städten, die sich nie wirklich dafür interessiert haben, wie die Nachbarvölker der ehemaligen Sowjetunion, also der ehemaligen sowjetischen Republiken, wie die wirklich leben, wie die sich entwickelt haben nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion. Ich habe das mal mitbekommen, wie eine Moskauer intellektuelle Familie beim Abendessen, wo ich eingeladen war, über Georgien sprach. Und ich war jetzt persönlich auch sehr, sehr oft in Georgien, kam aber gar nicht zu Wort, weil die mir Georgien schilderten, was da alles ist. Und das war alles aus Puschkins Erzählungen. Das hatte mit dem heutigen Georgien überhaupt nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ein Grundproblem, dass einfach die Nachbarn und jetzt auch die Ukrainer nicht so wahrgenommen werden.
Das ist ein Desinteresse, das ist diese apathische Gesellschaft, die Sie beschrieben haben.
Jetzt und Unwissenheit auch einfach.
Unwissenheit. Im Buchtitel, im Untertitel heißt das aber auch die toxische Gesellschaft, und Sie nähern sich dieser Gesellschaft ja von den verschiedensten Seiten, und eine ist auch die Frage nach der Gewalt. Eine Gesellschaft, die sehr, sehr verroht bei Ihnen erscheint in dem Buch. Also das betrifft, der Staat ist gewalttätig, die Kirche, die unterstützt das, in Gefängnissen, da wird geschlagen, das Militär, das schikaniert die Rekruten. Auch Gewalt in Familien wird überhaupt nicht sanktioniert. Nur so ein Beispiel, weil ich es wirklich fast nicht glauben konnte. Sie zitieren eine Senatorin im Föderationsrat, die hat sogar für eine Strafmilderung bei häuslicher Gewalt geworben und hat das als im Grunde Gewalt ohne Gewalt bezeichnet.
Genau, da fällt einem der Unterkiefer runter, und das ist ja umgesetzt worden. Das ist wirklich, also häusliche Gewalt ist entkriminalisiert worden. Das heißt, es ist kein Straftatbestand mehr, und es ist auch sehr viel schwieriger geworden, das zu ahnden. Und genau diese Straflosigkeit ist eben das, was dazu kommt, was die Gewalt verstärkt und was auch dazu führt, dass Gewalt als approbates Mittel angesehen wird in weiten Teilen der Bevölkerung, um eigene Interessen durchzusetzen.
Und da sind wir dann doch wieder bei der Apathie, also Verrohung und Apathie. Wie kann das sein, dass eine so von Gewalt geprägte Gesellschaft, von der ja niemand was hat, alle leiden darunter, warum sich so wenige dafür interessieren?
Ja, das ist wirklich frappierend und schwer zu begreifen, auch wenn man es mit anderen Gesellschaften vergleicht, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Also ich erinnere mich, dass in Georgien zum Beispiel, da gab es vor Jahren einen Skandal, da gab es Videos, Foltervideos aus Gefängnissen oder Polizeistationen, die haben sehr erheblich dazu beigetragen, dass die Regierung wechselte. In Russland wäre sowas undenkbar. Es gibt einfach keinen Aufschrei und das, obwohl ja jeder weiß von der Djedowschina, also der Gewaltherrschaft der Älteren im Militär, von den Zuständen in den Gefängnissen. Und ja, das ist wirklich für mich schwer verständlich, aber ich habe versucht, oder Thomas Franke und ich haben versucht, es zu erklären in dem Buch, indem wir eben einerseits weit zurückgehen und auch erklären, welche Ursachen das aus der sowjetischen Zeit hat, mit den Traumata aus der Stalinzeit. Da gab es Millionen Opfer und es wurde nie wirklich der Täter benannt. Und wir zitieren auch einen Publizisten, der sagt in einem klugen Aufsatz, wir sind alle Enkel von Henkern oder Opfern. Und wir sind uns dessen nicht bewusst, sagt er. Das ist auch eben das Tragische, dass es keinerlei Aufarbeitung gegeben hat, kein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Gesellschaft durch und durch traumatisiert ist.
Sie schildern als Gegenpol dann auch durchaus die Geschichten von Menschen, die sich in die Opposition begeben. Man muss leider dazu sagen, irgendwann wird auch deutlich, die meisten von denen sind mittlerweile entweder im Ausland oder im Gefängnis. Und am Schluss dieses Buches war ich doch einigermaßen erschüttert und habe mich ähnlich wie einige ihrer Gesprächspartner gefragt, wie soll denn Russland das eigentlich überwinden? Wie soll so etwas wie eine zivile Gesellschaft entstehen, wenn alles im Keime erstickt wird? Ja, das letzte Kapitel heißt dann auch, was nun? Mit genau dieser Frage stehen wir jetzt auch da. Was tun? Ja, was tun?
Ja, das ist eine schwierige Frage und wir haben natürlich auch kein Patentrezept. Wir haben so ein paar Ansätze. Also ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass diese Veränderungen in der russischen Gesellschaft nicht von außen aufgezwungen werden können, sondern dass die aus der Gesellschaft herauskommen müssen. Und unsere Hoffnung liegt auf denjenigen Journalisten, Denkern, Intellektuellen, Eliten, die ins Ausland geflohen sind, zum großen Teil, und die, also gerade Journalisten, weiterhin hineinwirken in die russische Gesellschaft, also so Portale wie Medusa oder auch Echo Moskwy oder Novaya Gazeta Europa, zahlreiche andere Medien, die agieren ja weiter vom Ausland aus und haben nach wie vor das russische Publikum in Russland im Kopf und über VPNs, also Verschlüsselungsinstrumente, genau, oder über Apps oder unterschiedliche andere Kanäle können auch immer noch Menschen in Russland diese Medien konsumieren. Und da ist Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann, was mich eben besonders freut, und das führen wir auch aus in dem letzten Kapitel des Buches, ist, dass es eben doch erste Ansätze gibt, zu reflektieren über die auch persönliche Schuld und oder Verantwortung für das, was passiert ist. Denn das ist etwas, eine Debatte, die bisher fast gar nicht stattgefunden hat in Russland, auch nicht unter Auslandsrussen. Und da gibt es aber Ansätze, dass das tatsächlich passiert und dass eben dieses imperiale Bewusstsein, über das wir kurz gesprochen haben, tatsächlich auch thematisiert und reflektiert wird.
Nun heißt Ihr Buch Jenseits von Putin. Das heißt, dieser Schritt ist ja schon unvorstellbar genug. Wie kann Russland Putin loswerden? Aber dieser zweite Schritt, wie die Gesellschaft sich transformiert, ist eigentlich der größere und auch entscheidendere.
Auf jeden Fall. Das war eben unser Ziel, genau das in den Blick zu nehmen, um auch zu zeigen, es kann also kein Zurück zum, in Anführungsstrichen, Normal geben, sollte Putin irgendwann weg sein. Also wir wollten einerseits klar machen, dass wenn Putin aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, dass dann nicht das Problem beseitigt ist. Und zweitens wollen wir einfach, dass die deutsche Öffentlichkeit mehr erfährt darüber, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Denn das ist wirklich was, was uns, davon sind wir überzeugt, über Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird.
Das sagt Gesine Dornblöd. Sie hat zusammen mit Thomas Franke das Buch geschrieben, Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Das ist ganz frisch bei Herder erschienen und kostet 20 Euro. Dankeschön.
Gern geschehen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.